Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit Dino Topmöller. Hallo Dino.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du noch dabei bist und wir dir in den Kopf des Trainers schauen können und wollen jetzt ganz konkret wissen, du hattest ein ganz, ganz großes Spiel in der Europa League, San Siro, November 2018 mit Düdelingen gegen den AC Mailand. Du hast 2:1 mit deiner Mannschaft geführt. Was ist das Bild, das du noch am präsentesten von diesem Spiel im Kopf hast?
Ja, das war tatsächlich dann die Führung, die wir erzielt haben. Und dann konnten wir uns mal eine Zeit lang erfreuen, auf die Anzeigetafel zu gucken. Davon habe ich tatsächlich auch noch ein Foto, das Freunde von mir im Stadion gemacht haben, weil das war natürlich schon ein historischer Moment, ne? Wenn du dann in San Siro gegen AC Mailand 2:1 in Führung gehst mit einer Luxemburger Mannschaft. Also das passiert auch nicht alle Tage. Und es war für alle ein Highlight. Es war sowieso für uns dann auch das Spiel schon bei der Auslosung war klar. Auch wenn meiner Meinung nach das Spiel in Betis auch einen Riesenspaß gemacht hat, da vor 41.000 zu spielen. Aber was ich immer gut fand, wir sind immer dahin gefahren, auch mit gewissen Ambitionen. Also, und die Ambition war jetzt nicht irgendwo zu sagen, wir wollen jetzt hier nur 2:0 verlieren. Ne? Also es war schon so, dass wir uns da auch ein bisschen was ausgerechnet haben und uns auch da dementsprechend so vorbereitet haben auf die Spiele. Aber Mailand war natürlich dann für jeden von uns irgendwo ein Stück weit ein Highlight, aufgrund schon allein von der Historie vom Verein, Historie vom Stadion. Und da waren auch ziemlich viele von uns dann dabei, ziemlich viele aus Luxemburg, aus jedem seinem privaten Umfeld waren viele Menschen mit. Und es war schon sensationell und da hat halt einer so ein Foto geschossen, Spielstand AC Mailand F91 Düdelange 1:2. Leider hatte unser Torwart nicht den besten Tag, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert. Dann hätten wir vielleicht auch einen Punkt mitnehmen können und es wäre auch nicht unverdient gewesen. Also wir hatten ja nach dem 2:1 hatten wir direkt eine Aktion gehabt, wo wir eine Verlagerung spielen, wo der Stolz den Laxalt tunnelt und dann, glaube ich, Zentimeter am Pfosten vorbeischießt. Also wenn der Ball reingeht, dann glaube ich, da hätten wir natürlich noch bessere Chancen gehabt, da dann noch was mitzunehmen. Und die schönsten Komplimente hast du dann auch nach dem Spiel bekommen. Ich meine, ich weiß auch, das hilft dann erstmal auch nicht im ersten Moment, aber so im Nachhinein ist es dann schon immer ganz schön, da auch eine gewisse Anerkennung bekommen zu haben, egal ob das Gattuso war oder auch Hakan Çalhanoğlu, der dann auch ein Interview gegeben hat bei der UEFA, dass Düdelingen super Fußball spielt und nicht den Ball hinten raus schlägt und versucht dann mit Mann und Maus zu verteidigen, sondern auch wirklich aktiv das Spiel zu gestalten, nach vorne zu spielen. Und ich habe mir das Spiel da tatsächlich dann das ein oder andere Mal nochmal angeguckt. Und wenn du die ersten 20 Minuten nach der Halbzeit siehst und du machst es mal auf schwarz-weiß, dann wüsstest du jetzt nicht, wer tatsächlich da AC Mailand ist und wer Düdelange, weil da haben wir echt einen super Ball gespielt. Klar ist natürlich dann auch auf dem Level, weil meine Jungs, wir haben dann natürlich immer noch ein paar dabei gehabt, die auch arbeiten gehen. Wenn du dann nur 4-mal die Woche Training hast oder 5, dann ist natürlich auch klar, dass du dann irgendwann nach 60, 70 Minuten nicht mehr so die Körner hast, wie dann eine absolute Profimannschaft, die unter den besten möglichen Bedingungen, die du dir vorstellen kannst, dann auch trainieren. Aber es war eine Riesenerfahrung, es hat jedem riesig Spaß gemacht. Wir haben uns richtig teuer verkauft. Gattuso ist, glaube ich, dann schon nach dem 1:2 mal kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber dann hat der Suso eingewechselt. Der hat natürlich dann auch nochmal im Endeffekt den Unterschied gemacht.
Weltmeister Gattuso neben dir an der Außenlinie. Wie hast du das empfunden?
Ja, es war ein bisschen verrückt. Also wenn wir da noch tatsächlich ein gutes Stück früher gegeneinander gespielt hätten, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch nochmal beschimpft, weil er gegen Deutschland gewonnen hat 2006. Da war natürlich richtig sauer auf ihn. Gegen den hast du nicht so gerne Fußball gespielt, aber auch ein ganz umgänglicher, ein ganz sympathischer Kollege an der Seitenlinie, mit ihm das ein und andere Wort gewechselt und ja, ist ja jetzt auch bei einem anderen Verein, bei Neapel, hat jetzt einen Pokal gewonnen dort in Italien. War eine schöne Erfahrung.
Und dann betonen wir nicht, dass ihr dann ja leider noch 5:2 verloren habt, sondern sagen, ihr habt tatsächlich 2:1 geführt bis zur 66. Minute. Und genau. Hab ziemlich lang, ziemlich gut mitgehalten. Das soll in Erinnerung bleiben, auf jeden Fall.
Ja, insgesamt haben wir ja 3 Eigentore gemacht, ne? Also macht die mal nicht und dann das ein oder andere Ding, das vielleicht noch haltbar war, dann geht es anders aus. Aber im Endeffekt, klar, am Ende steht eine 5-2-Niederlage, aber ich denke, da musst du dich jetzt auch nicht für schämen. Juve hat jetzt vor ein paar Tagen 4-2 verloren. Von daher sind wir damit ganz gut bedient gewesen, sage ich mal. Aber es war, wir haben sie kurz am Zweifeln gehabt. Das war unser Ziel.
Wenn wir schon über einen Weltmeister reden, der mit Italien 2006 den Titel geholt hat, Gattuso, wie würde deine Traumelf aussehen? Wer sind für dich die 11 besten Spieler? Wie würde deine Mannschaft aussehen?
Da sind natürlich auch ein paar Weltmeister dabei. Im Tor für mich auf jeden Fall Neuer. Er hat das Torwartspiel nochmal in eine ganz andere Richtung gelenkt, total geprägt. Ich glaube, jetzt mittlerweile spielt jeder Torwart, versucht fußballerisch wirklich da mitzuspielen. Jede Mannschaft bindet den Torwart ins Aufbauspiel mit ein. Er kontrolliert die Tiefe überragend, hilft da enorm seinen Innenverteidigern. Natürlich geht da auch mal was schief. Hat, glaube ich, da mal ein Tor gegen Gladbach irgendwo verschuldet. Aber das ist aber eine Philosophie-Sache. Und wenn ich möchte, dass mein Torwart so spielt, dann weiß ich auch, dass so ein Ding mal passieren kann. Also er hat da schon das Torwartspiel sozusagen ein Stück weit revolutioniert und als Torwart selber auch, weil darf man es da natürlich auch nicht nur aufs Fußballerische reduzieren, als Torwart selber auch auf der Linie, von der Intelligenz her, von der Antizipation her, meiner Meinung nach das Nonplusultra, auch wenn es natürlich so ein Buffon auch noch gibt, ne, der eine sensationelle Karriere gehabt hat, aber da bin ich ein bisschen Patriot und deswegen auf jeden Fall Neuer im Tor.
Würdest du da, wenn ich da kurz einhaken darf, würdest du da dem Amateur-Torwart oder dem Amateur-Trainer empfehlen, dass der Torwart auch versucht, so viel mitzuspielen wie möglich?
Ja, schon. Also gerade auch im Spiel ohne Ball. Das heißt, dass man dann auch ein Stück weit aufrückt und auch den Innenverteidigern hilft, dann den Rücken von Innenverteidigern mitzuverteidigen, die Tiefe zu kontrollieren. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Aber auf dieser Ebene muss man natürlich auch wissen, dann sind die Plätze schlechter. Ne? Da stellst du dir zweimal die Frage, spielst du den Ball zum Torwart zurück und gehst das Risiko ein, dass er vielleicht dann über den Fuß hüpft. Aber grundsätzlich geht es da schon darum, auch den Torwart irgendwo mit einzubeziehen. Und das wird auch immer überall, glaube ich, noch mehr kommen. Wobei es jetzt, glaube ich, im Profifußball schon sehr weit ausgereizt ist. Dann 2 Franzosen auf jeden Fall in der Abwehr, Thuram und Desailly. Die haben natürlich da die Mannschaft auch geprägt, 98 beim Titelgewinn. 2 überragende Verteidiger, die Fußball spielen konnten und die im 1 gegen 1 fast unschlagbar waren. Nebendran auf jeden Fall Lothar Matthäus, auch wenn er jetzt nicht der klassische Innenverteidiger in der Viererkette war, aber aufgrund seiner Dynamik und dem, was er auch für den deutschen Fußball geleistet hat, gehört er definitiv da in meine absolute Top 11 rein. Links Roberto Carlos als linker Verteidiger, dann alleiniger Sechser, mein Lieblingsspieler der letzten 20 Jahre, Bastian Schweinsteiger. Also ich habe es ja wirklich keinem mehr gegönnt, den Titel zu gewinnen wie ihm 2014. Und wie man sieht, wie er sich da aufgerieben hat und alles dafür getan hat, auch ein Fußballer mit Leib und Seele. Und wenn man dann sieht, die Dinge, die er auch erleben musste in seiner Karriere, die negativen Erlebnisse, wie zum Beispiel dann in dem Finale daheim gegen Chelsea den Elfmeter verschossen zu haben. Aber er hat sich der Verantwortung gestellt, hat den Ball genommen. Dann kommt es auch mal vor, dass so ein Ding passiert. Aber ich weiß noch genau, dass er auch immer wieder auch von diversen Zeitungen in Frage gestellt wurde. Kann er das? Bleibt er nicht der Schweini und ist er denn ein Chef überhaupt? Und ich glaube, er hat allen Kritikern gezeigt, dass er eine Mannschaft zum Titel führen kann. Und deswegen habe ich mich da so gefreut für ihn, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne. Kommt aber so rüber, habe mir auch die Doku angeschaut, direkt am ersten Tag, als die rausgekommen ist. Also Chapeau. Dann vor ihm, den muss er natürlich ein bisschen den Rücken frei halten, Maradona und Zidane.
Weil Maradona nicht nach hinten arbeitet.
Ja, genau. Zidane ein bisschen mehr schon, aber ja, also zwei Fußballer, die, glaube ich, jedem neutralen Zuschauer Spaß gemacht haben, durch ihre Technik, Spielintelligenz, durch ihre Torgefahr. Klar hat Maradona auch die ein oder andere Eskapade vielleicht zu viel gehabt, aber da begrenzen wir uns jetzt mal nur aufs Sportliche. Und da gehört er, glaube ich, definitiv in jede Mannschaft, in jede Top 11 der Welt rein. Und vorne dann gibt es natürlich auch eine Mega-Auswahl an absoluten Raketen, die da rumlaufen. Aber klar, die zwei, die jetzt zuletzt Jahrzehnte geprägt haben, gehören da sicher rein, Ronaldo und Messi. Messi auf über rechts, Ronaldo über links und vorne drin, glaube ich, da gibt es keine so vielen Meinungen, dass da R9 rein muss. Auch als Patriot, Klose, du weißt, WM-Torschützenkönig, aber ja, R9 ist natürlich unverzichtbar für mich in dieser Elf.
Also sollte Robert Lewandowski auch Weltfußballer werden?
Also er hätte es auf jeden Fall verdient. Wobei es zählt ja immer nur die Leistung, die er dann in diesem Jahr gebracht hat, die ist natürlich außergewöhnlich. Aber wenn man einfach sieht, permanent, auf welchem Level er jahrelang jetzt schon performt, ne? Und ich glaube, wenn du da mit ihm mal ein Gespräch führen würdest, dann würde er dir auch sagen, dass für ihn auch Ernährung eine ganz wichtige Rolle spielt, Stretching und diese Behandlung vor dem Training, nach dem Training. Desto älter du wirst, desto anfälliger bist du natürlich. Und wenn man ihn sieht, er ist nach wie vor sensationell durchtrainiert, ist nie verletzt. Ich glaube, der kann jede Saison alle Spiele machen, gefühlt. Kann mich jetzt nicht an eine Verletzung erinnern. Und von daher würde ich es ihm auf jeden Fall gönnen. Er hat es verdient, aber er steht natürlich immer so ein bisschen im Schatten von den zwei Giganten, von Messi und Ronaldo. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt noch eine Rolle spielt, ob er jetzt die Champions League gewinnt, was für einen Zeitraum da als Bemessungsgrundlage gilt. Ich glaube, das würde ihm natürlich unheimlich helfen, wenn er da die Bayern zum Titel schießen kann. Und ich traue denen das auf jeden Fall zu. Die Möglichkeiten haben sie. Man sieht, dass Bayern jetzt auch, dass die Jungs total befreit Fußball spielen und total Spaß an dem haben, was sie machen. Und ich glaube, da muss erstmal eine Mannschaft kommen, die in der Lage ist, Bayern zu schlagen.
Du hast jetzt 11 außergewöhnliche Fußballer genannt. Man könnte direkt nochmal wahrscheinlich noch 1-2 weitere Mannschaften machen von den größten aller Zeiten. Wenn du mit einem einen Abend verbringen könntest, wen würdest du auswählen?
In der 11 Schweinsteiger.
Weil?
Weil er einfach super sympathischer Typ ist, ne? Also ich mag halt Menschen, die, wenn sie erfolgreich sind, dass sie dann auch mit den Füßen auf dem Boden bleiben und trotzdem, sage ich mal, nicht irgendwo abheben und ja, keine Starallüren haben. Ich finde es sensationell, wie er Rückschläge verkraftet hat, wie er dann aufgestanden ist und immer wieder, ich war selber Spieler, vielleicht auf einem viel bescheideneren Level als Schweinsteiger jetzt, aber da musst du natürlich immer wieder gegen Kritiker ankämpfen und egal, was du gestern gemacht hast, das interessiert keinen mehr und egal, wie oft hat er einen Pokal gewonnen, wie oft die Meisterschaft und kann er überhaupt das und kann er das, du wirst halt immer wieder in Frage gestellt und da dieses Kämpferherz zu haben, diese Leidenschaft für den Fußball zu haben und dann am Ende dann so erfolgreich dann auch abzuschneiden, kam in der Doku auch mega sympathisch rüber. Vielleicht kannst du was in die Wege leiten, es würde mich freuen.
Mit welchem Abendprogramm?
Ja, erstmal mit einem vernünftigen, Abendessen, gerne auch auf seine Kosten. und dann glaube ich, dass wir uns da sowieso im Fußball verlieren würden und gar nichts anderes mehr machen wollen, als da sitzen, vielleicht das ein oder andere Gläschen Wein trinken und über Fußball sprechen.
Von wem würdest du sagen, hast du denn jetzt für deine Trainerkarriere am allermeisten gelernt?
Das ist auch eine sehr gute Frage, aber auch schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass du, wie Daniel Nitzkowski es bei uns im Lehrgang auch gesagt hat, ne, du bekommst halt dann bei der Ausbildung ein Buffet zur Verfügung gestellt mit ganz vielen verschiedenen Themenbereichen, mit vielen verschiedenen Dozenten, die dann auch dort aufkreuzen. Und du sollst dir dann das rausnehmen, was für dich irgendwo dann am wichtigsten ist oder was dir am wichtigsten erscheint. Und mein Vater hat mich natürlich ein Stück weit auch geprägt mit seiner mutigen, offensiven Spielweise. Das war ja ein Traum, wie Leverkusen dann 2002 Fußball gespielt hat. Ich glaube, wenn du dem Verein sagen würdest, die würden nochmal dreimal Zweiter werden, die würden sofort unterschreiben. Und was halt für mich ein bisschen schade war, das hat mir auch dann ein bisschen leid getan für ihn, dass es immer irgendwo so einen negativen Touch hatte. Ja, also das war schon ein bisschen schade, weil ich glaube, jeder andere Verein wäre froh, wenn sie nochmal so eine Saison spielen. Ich meine, außer Bayern München, die haben natürlich einen anderen Anspruch, die wollen die Titel dann auch gewinnen, wie Jupp Heynckes es ja auch geschafft hat. Aber alle anderen Mannschaften wären froh, die würden nochmal in die Nähe kommen von so einem Erfolg. Und das wurde mir zu wenig. Und wenn ich dann höre, jetzt Leverkusen sind zufrieden, super Saison gespielt. Ja, mit Sicherheit keine schlechte Saison und auch von den Punkten her besser wie letztes Jahr. Aber vom Endresultat her, und da wurde Leverkusen ja 2002 immer dran gemessen, am Endresultat, Fünfter und auch Zweiter im Pokal. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass das nicht so wiedergeheilt ist dann auch in der Öffentlichkeit. Von ihm natürlich, dann Mourinho hat mich eine lange Zeit auch irgendwo ein Stück weit fasziniert, nicht mit der Art und Weise, wie er seine Mannschaften spielen lassen hat, weil das war ja eher ein bisschen, ohne das despektierlich zu meinen, natürlich ein bisschen defensiver angehaucht, ne? Wie können wir da gut verteidigen, und aber wie er die Spieler mitgenommen hat. Also da bleibt mir auch ein Ereignis da total in Erinnerung haften, wie er es geschafft hat, ein Samuel Eto'o, der gefühlt der fußballerische König von ganz Afrika war, wie es geschafft hat, so in Anführungszeichen ein großes Ego dafür zu begeistern, dann gerade im Spiel, im Rückspiel gegen Barcelona im Halbfinale von der Champions League, damals mit Inter Mailand, dass er da die letzten 20 Minuten da als gefühlter Rechtsverteidiger agiert hat, ne, und sich so in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und das Gefühl hattest du eigentlich ganz lange Zeit, dass die Spieler für ihn durchs Feuer gehen, ja, dass sie ihm irgendwo ein Stück weit total vertrauen und für ihn alles tun, was in ihrer Macht steht. Und das hat mich total begeistert. Dann als Guardiola dann zu Barcelona hat es natürlich schon angefangen, als er dann zu Bayern kam, die Art und Weise, wie er das Spiel einfach gelesen hat, wie er das Spiel dominiert hat durch sein Positionsspiel, ne? Also das war schon total beeindruckend. Ich kann mich da zum Beispiel auch an ein Ereignis erinnern, als sie gegen Man City gespielt haben, da war Bayern Unterzahl und Man City kam gefühlt gar nicht an den Ball. Also wo du sagst, normalerweise jede Mannschaft, die einen Mann weniger hat, die ist nur noch am Verteidigen. Und bei Bayern City war es dann so, dass City gar nicht an den Ball kam. Also das war schon mega beeindruckend. Und dann natürlich auch jetzt, glaube ich, der sowieso in aller Munde ist, Jürgen Klopp, wie er es immer schafft. Und das muss man halt natürlich auch differenzieren können. Ne? Viele sagen ja Guardiola immer nur bei Top-Mannschaften. Und Kloppo hat es ja geschafft, in Mainz Erfolg zu haben, trotz Rückschlägen. Ja, und das macht ihn ja so groß dann auch, ne? Dann in Dortmund auch eine durchwachsene Saison gehabt am Anfang und dann aber sein Ding durchgezogen, total überzeugt in der Sache, wie er es immer wieder schafft, auch Mannschaften zu begeistern. Da hast du ja auch immer das Gefühl, die gehen auf den Platz, die fressen den Gegner gleich auf, ne? Und dann aber auch noch sein fußballerisches Wissen dann auch erweitert und dann auch irgendwo die Spielphase vom Offensivspiel noch mehr mit eingebunden. Und wenn man jetzt auch sieht, wie Liverpool auch mit Ball agiert, im organisierten Spielaufbau, wie sie versuchen, sich Chancen zu kreieren. Also das ist schon überragend. Ja, natürlich hat er die guten Spieler auch zur Verfügung, aber ich glaube, dass jeder von uns im Trainerlehrgang, jeder in Deutschland ihm den Erfolg von ganzem Herzen gönnt, weil er einfach auch total sympathisch rüberkommt, total authentisch ist, sich auch immer wieder nicht zu schade ist, sich selber mal irgendwo auf die Schippe zu nehmen. Ne?
Würdest du sagen, dass heutzutage der Trainer vielleicht schon größere Fähigkeiten im Umgang mit den Menschen, mit den Spielern haben muss, als jetzt vielleicht der allerbeste Taktikfuchs zu sein?
Ich bin da überzeugt von. Ne? Also klar musst du natürlich inhaltlich die Mannschaft überzeugen können. Aber ich glaube, dass es heutzutage noch fast noch ein Stück weit wichtiger ist, dass du eine gute Sozialkompetenz hast, dass du weißt, wie du die einzelnen Individuen anzupacken hast, weil jeder ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit unterschiedlich, das auch irgendein Stück weit zu akzeptieren, dass es so ist. Du musst halt eine große Empathie an den Tag legen, weil die Generationen haben sich natürlich auch gewandelt. Ne? Früher war es halt schon so, dass der Trainer die autoritäre Person war und alles vorgegeben hat und wehe, du hast nicht das gemacht, was der Trainer sagt. Und ich glaube, dass da Klopp auch sich weiterentwickelt hat, hat er ja auch selber dann in dem, da war ein anderer Podcast zum Beispiel uns beim DFB, bei der Akademie auch gelaufen über ihn. Da hat er auch gesagt, als Beispiel, der Alisson Becker, der telefoniert auf dem Weg zum Spiel mit seiner Tochter, ne, per FaceTime. Und das hätte es bei ihm vor einigen Jahren nicht gegeben. Und ich glaube, dass du da einfach wirklich auf der einen Seite dich ein Stück weit zurücknehmen musst und den Spielern auch manche Dinge zugestehen solltest, wenn es denn der optimalen Vorbereitung gilt. Und wenn der Spieler sich optimal für ein Spiel so vorbereiten kann, dann sollte man es auch respektieren und akzeptieren. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass Klopp auch eine total gesunde Autorität hat, allein schon durch sein Erscheinungsbild, ne, dass wenn er dann auch sagt, okay, pass auf, bis hierhin und nicht weiter, dann ist es auch so. Aber trotzdem auch irgendwo den Spielern das Gefühl geben, dass sie mitgestalten, dass sie auch ein wichtiges Wort haben und nicht nur die ausführenden Roboter sind und auch ihre gewissen Freiheiten irgendwo haben. Ne, das Ganze natürlich vorgegeben in einem Rahmen, wo sie sich bewegen dürfen. Und da soll jeder sich auch irgendwo frei entfalten und versuchen dann auch die maximale Qualität dann der Mannschaft zur Verfügung zu stellen.
Was Klopp natürlich auch ist, er ist ein Riesen-Entertainer. Und zum Fußball, zu diesem Business gehört ja auch, dass man eben auch nicht immer nur Antworten nach Schema F gibt, sondern dann eben auch mal so emotional vielleicht dann auch mal ausrastet, ausflippt wie Jürgen Klopp. Ja, aber auch diese kleine Show ist Unterhaltung, nicht nur die ganzen vielen tollen Tipps, die du dann quasi auch den Amateurtrainer mit auf den Weg gibst, sondern wir haben ein abschließendes kleines Entertainment-Element in dieser Show, nämlich ein kleines Quiz, das wir mit allen Fußballlehrern durchgeführt haben bisher. 10 Fragen aus der Welt des Fußballs. Da wirst du einige von auf jeden Fall beantworten können. Also gerade am Anfang ist es leichter. Die erste Frage 1 Punkt, die zweite 2, die letzte 10. Du hast 2 Minuten Zeit. Und wenn noch ein paar Sekunden übrig bleiben, das ist der große Vorteil, dann werden die übrigen Sekunden noch multipliziert mit den Punkten, die du erreicht hast. Also es wäre gut, wenn du Punkte holst und schnell antwortest.
Ich versuch's.
Ja.
Habe ich auch einen Telefonjoker oder...
Du kannst mal einen Joker nehmen und dann gebe ich dir vielleicht noch einen Hinweis zur Antwort. Und dann gibt's aber dafür dann nur, sagen wir mal, die halbe Punktzahl, okay? Wäre das ein Deal?
Das ist ein Deal.
Ja, okay.
Welchen Rekord muss man denn schlagen?
Oh, das sind viele Punkte, ja. Peter Neururer hat 232 Punkte geholt. Das ist der Anspruch.
Okay. Das wäre schön, wenn ich jetzt... in die Nähe von Peter Neururer käme und dann als ehemaliger Spieler von ihm ihn besiegen kann.
1 Punkt mehr holen als dein Ex-Trainer Peter Neururer in Bochum, genau. Die Zeit läuft ab dann, sobald ich mit der ersten Frage beginne. Bist du bereit, Dino?
Ja.
Für welchen Verein hast du am meisten Tore erzielt?
Kickers Offenbach.
Nein, Salmrohr.
Ja gut, Salmrohr, das war jetzt ein bisschen schwierig, weil Salmrohr ist natürlich kein Profiverein. Das war mein Profiverein, aber Kickers Offenbach.
Ja, ich habe nur nach welchem Verein gefragt. Also sagen wir mal, einen halben Punkt. Ja. Wer sagte, es war die Hand Gottes?
Maradona.
Richtig. Wer ist beim 1. FC Kaiserslautern Bundesliga-Rekordtorschütze?
Klaus Toppmöller.
Richtig. Von wem stammt der Spruch, das nächste Spiel ist immer das nächste?
Boah, das weiß ich nicht weiter.
Sag mal, 1998 wurde der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger sensationell deutscher Meister. Unter welchem Trainer?
Jetzt hat es gerade gehangen, nochmal.
98 wurde Kaiserslautern als Aufsteiger sensationell deutscher Meister. Unter welchem Trainer?
Otto Rehhagel.
Richtig. Der Bruder welches ehemaligen FCK-Profis sitzt derzeit im Vorstand der Lauterer?
Weiter.
Tom Dooley. Apropos Tom Dooley, welche Band wurde mit dem Song Tom Dooley weltberühmt? Hang down your head, Tom Dooley.
Das weiß ich auch nicht.
Kingston Trio. Welcher Trainer sagte, die Wahrheit liegt auf dem Platz? Hat auch mal Kaiserslautern trainiert.
Liegt auf dem Platz. Oh,
die Wahrheit liegt auf dem Platz. Trainerlegende.
Dann sage ich auch Rehhagel.
Richtig, genau. Welcher ehemalige Bayern-Spieler formulierte, das habe ich ihm dann auch verbal gesagt?
Lothar Matthäus?
Nee, Mario Basler. Wann wurde der 1. FC Kaiserslautern das allererste Mal deutscher Meister?
1953.
Oh, fast. Stopp. 1951. 51, ganz knapp.
53 und das zweite Mal Meister.
Genau, richtig. 51 und 53. So, du hast 4 Sekunden übrig, aber aufgrund der Verbindung, sagt mir gerade mein Regisseur, kriegst du ein paar Sekunden, 5 Sekunden gut geschrieben. Okay. Dann hast du 9 Sekunden quasi übrig. So, dann hast du Salmrohr, Offenbach, na komm, halber Punkt. So, Maradona war richtig, dann sind wir bei 2,5. Dein Vater ist natürlich Bundesliga-Rekordtorschütze bei den Roten Teufeln, sind 3 Punkte dazu, sind 5,5. Dann Rehagel, deutscher Meistertrainer, sind 5 Punkte dazu, von Kaiserslautern 10,5. Dann hast du nochmal Rehagel gewusst, da habe ich dir aber ordentlich geholfen. Da kriegst du die Hälfte der 8 Punkte, also 4 Punkte, dann hast du 14,5 Punkte. Mal 9 Sekunden, jetzt brauchen wir wieder hier unser Schiedsgericht, 14,5 mal 9 sind 130,5 Punkte. Also, Peter Neururer ist besser als sein Ex-Spieler Dino Topmöller.
Zumindest im Fußballquiz ist er besser, ja.
Was sagt ihr das? Ja. Direkt Frage jetzt nach dem Spiel. Ja, wie fühlt sich das an?
Kein Problem. Es muss ja auch eine Sache geben, wo er besser ist.
Okay, super. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass wir bei Dino Topmöller in den Kopf des Trainers schauen konnten. Merci vielmals und alles Gute für deinen neuen Verein, Dino Topmöller.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Danke, ciao.
Ciao.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de